Ich lese euch vor aus Lukas 24, Verse 13 bis 35. Ihr dürft die Augen schließen, ihr dürft mitlesen, wie es euch am besten tut. Auf dem Weg nach Emmaus. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und was sie und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ihr Lieben, wir fahren fort in der Predigtreihe, die ihr bereits mit Martin begonnen habt. Sie hat den Titel Gott hören und genau das soll Programm sein. Wir wollen uns gemeinsam nicht nur mit dem Thema befassen, sondern es im besten Fall auch erleben, wie Gott zu uns spricht. Und ich finde, wenn man sich mit so einem Thema befasst, tut es gut, ab und zu einfach mal kurz innezuhalten und sich bewusst zu machen, über was man da eigentlich spricht. Ich finde es nämlich einen richtig wilden und wunderschönen Gedanken wahrzunehmen, dass Gott uns Menschen mit der Kapazität erschaffen hat, dass wir ihn hören können. Wenn man sich vor Augen hält, wer Gott ist, wir glauben daran, dass er der Schöpfer der ganzen Welt ist, mit allem, was darauf ist, was alles war, was noch kommen wird. Und wir haben diese Kapazität, mit diesem Schöpfer über Gebet in Beziehung zu treten. Das ist etwas, was mein Kopf nicht fassen kann, wahrscheinlich nie fassen wird. Und ich glaube, wenn wir es alle ein bisschen mehr verstanden hätten, dann würden wir dem Thema Gebet ganz anders gegenüberstehen, weil wir einfach wüssten, was für eine krasse Ressource das eigentlich ist. Und da, wo wir das erlebt haben, wo wir schon erlebt haben, wie Gott zu uns gesprochen hat, ist es, glaube ich, etwas Wunderbares, wo uns hoffentlich das Herz aufgeht, wo wir uns daran erinnern, Ich bin von Gott gesehen, ich bin von Gott geliebt, er hat mich im Blick, er führt mein Leben. Aber mit diesem ganzen Thema ist auch oftmals eine gewisse Schwere verbunden, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, Gott spricht nicht zu mir, da kommt nicht dieser berühmte Zettel vom Himmel mit der Antwort, die ich in manchen Fragen gerne hätte. Und wenn dann da dieses große Schweigen ist, diese große Stille, dann werden manchmal auch Fragen in einem groß, vielleicht auch sogar Enttäuschung, Zweifel, vielleicht aber auch Frust. Und daher wollen wir in dieser Reihe nicht nur irgendwie in der Theorie bleiben, sondern vor allem auch praktisch werden. Und gerade da, wo dieses Thema auch etwas Mysteriöses ein bisschen mit sich bringt, da versuchen auch ein bisschen Entspannung mit reinzubringen. Daher wollen wir uns über die ganze Predigtreihe hinweg drei Fragen immer wieder stellen und diese Predigten so ein bisschen unter diesen Fragen halten. Das ist zum einen, wie redet Gott überhaupt? Welche Arten von Reden hat Gott vorgesehen, mit denen er zu uns spricht? Und wie kann ich Gottes Reden hören? Und dann auch die Frage, was ist denn das Ziel, Gott überhaupt reden zu hören? Und diese Fragen werden mal eine stärkere Gewichtung bekommen, mal ein bisschen weniger stärkere Gewichtung, je nachdem, wie der Text auch ist, den wir von der Bibel her betrachten werden. Und bevor wir heute Morgen starten, würde ich gerne das, was wir vorhin im Lied Stille vor dir gesungen haben, ganz praktisch werden lassen. In einer Übung, die Martin euch schon vorgestellt hat, die wir in einer Kurzversion jetzt einfach im Gottesdienst machen wollen und die auch immer wieder eine gute Übung ist, das zu Hause zu machen. Dass wir uns körperlich auch so ausrichten, eine Haltung einzunehmen, auch innerlich, die sagt, Gott, wir wollen auch hören. Und dazu lade ich euch ein. Es tut gut, sich aufrecht hinzusetzen. Muss nicht irgendwie steif sein, aber einfach nochmal sich bewusst hinzusetzen. Gerne die Hände zu öffnen, auf den Schoß, die Schenkel zu legen. Das ist eine Bereitschaft, von Gott auch empfangen zu wollen. Hey, wir kommen mit leeren Händen und wir wollen von dir hören, Herr. Es tut gut, dabei die Augen zu schließen, um für den Moment bei sich sein zu können. Und dann noch einfach mal tief einzuatmen, zu merken, wie sich Brustkorb, Schultern heben und auch wieder senken, wie sich in unserem Atmen auch eine gewisse Beruhigung und Entspannung einstellt. Und dann geht es darum, Gott unsere Bereitschaft zu signalisieren, durch diese körperliche Haltung oder durch Worte der Bibel, wo uns zum Beispiel Samuel sagt, sprich her, dein Knecht hört, das innerlich Gott kundzutun und alles, was uns irgendwie im Kopf rumgeht, an Gott abzugeben, gleichzeitig zu versuchen, still zu werden und aufmerksam, ob da nicht vielleicht ein Gedanke, ein Wort oder ein Bild ist, was von Gott kommen könnte. Und so sind wir in deiner Gegenwart hier, Herr, und wir bitten dich, dass du es bist, der spricht. Jesus, vielen Dank, dass du hier bist und dass du gute Gedanken über uns hast. Ja, vielen Dank, dass wir auch im Geprappel der Kinder wahrnehmen dürfen, dass dein Wort sagt, aus dem Mund von kleinen Kindern erschallt der Lob zu dir. Und dafür danke ich dir, dass wir als Generation hier sein dürfen und dass du ein Gott aller Generationen bist. Jesus, wir befehlen dir alles an, alles sprechen, alles hören. Und danken dir, dass du ein Gott bist, der langmütig ist, der barmherzig ist. Ein Gott, der Leben spenden möchte, Leben im allerbesten Sinne. Und so laden wir dich ein, dass du es bist, der unsere Aufmerksamkeit auf dich richtet, der sich uns offenbart und der es ist, der zu uns spricht. Amen. Es lohnt sich, diese Übung immer und immer wieder in den Alltag einzubauen, Denn ich finde es immer interessant, dass die Forschung heutzutage auch immer mehr dahinter kommt, was die Bibel uns schon seit Hunderten, Tausenden von Jahren sagt, dass Menschen, die beten, weniger Angst haben, dass Menschen, die beten, weniger einsam sind, dass Menschen, die beten, hoffnungsvoller sind und sich generell mit dem Leben oft nicht ganz so überfordert fühlen. Daher eine gute Übung, das einfach hier und da in den Alltag einzubauen, um dann hoffentlich diese positiven Effekte nach und nach zu spüren. Doch da soll heute der Fokus nicht drauf liegen, sondern unser Fokus liegt heute darauf, dass unser Text ein gewisses Zwischenspiel zwischen Arten, wie Gott spricht, aufweist und auch dem, was uns am Hören Gottes hindern kann. Und gerade dann, wenn wir versuchen, Gott mehr und mehr hören zu wollen, dann ist es auch gut zu wissen, was kann uns denn hindern, Gott zu hören. Und so begeben wir uns dazu auf eine staubige Straße, die weg von Jerusalem führt, zu einem Ort hin, der Emmaus heißt. Und dieser Ort ist bis dato in der Bibel noch nicht vorgekommen. Er wird danach auch nie wieder vorkommen, sprich es könnte jeder Ort sein, wie vielleicht sogar Böblingen. Und dort begegnen uns zwei Männer und einer von diesen Männern hat nicht einmal einen Namen bekommen. Sprich, es könnte jede und jeder sein, vielleicht auch du, der damit auf dieser Straße ist, wahrscheinlich auf dem Heimweg. Und die beiden Männer, die uns dort begegnen, reden über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt haben. Es waren turbulente Tage, sie waren in Jerusalem, sollten dort eigentlich ein Fest feiern, aber die Geschehnisse sind so ganz anders gekommen als alles, was sie erlebt haben. Und so reden sie darüber, was sie dort erlebt haben. Es geht um Jesus, um die Erwartungen an ihn. Es geht darum, dass er gekreuzigt wurde, so grausam zu Tode kam und somit all ihre Hoffnungen zerstört wurden, dass er nicht vielleicht der erwartete Messias sein könnte. Wir erfahren aus dem Text, dass Frauen aus ihrem Kreise am leeren Grab war, das ja eigentlich nicht leer sein sollte, dass ihnen dort Engel begegnet sind und dass die Frauen sagen, dass Jesus lebt. Doch die beiden Männer, die wir hier auf dem Weg nach Emmaus begleiten, haben ihn selbst nicht gesehen. Und wenn man das einfach mal sich kurz vor Augen hält, dann ist das sehr, sehr viel, was diesen Menschen in kürzester Zeit begegnet ist. Und ich habe jetzt nicht gestoppt beim Vorlesen des Textes, aber wie schnell lesen wir über solche Sachen hinweg? Es waren vielleicht 5, 6 Minuten, die wir diesen Text gelesen haben und die Männer haben so viel erlebt in nur wenigen Tagen. Und ich glaube, da dauert es etwas, bis man das mal sortiert hat, verdaut hat, auch reflektiert hat, was da passiert ist und was das mit einem gemacht hat. Und zudem, welche Tragweite das alles so mit sich bringt. Und so kann man, glaube ich, verstehen, wie verwirrt die beiden irgendwie gewesen sein mussten, vielleicht auch schockiert. Kreuzigung ist nichts Schönes, es ist brutalste Hinrichtung. Und so sind sie unterwegs, enttäuscht, traurig und ich glaube, sie sind öfter mal stehen geblieben, haben vielleicht ungläubig den Kopf geschüttelt und sich gegenseitig gefragt, ist das gerade wirklich passiert, was wir erlebt haben? Und so sind die beiden unterwegs. Sie machen sich ihre Gedanken und dann tritt Jesus herzu. Er tritt zu ihnen. Und wie schön, dass es vorhin gerade hier im Zeugnis vorankam, dass Jesus nicht an ihnen wegrennt, vor ihnen vorbeirennt, sondern er in ihren Schritt einfällt und sie begleitet. Und die beiden erkennen ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht und haben vielleicht innerlich gehofft, dass dieser Mensch, der ihnen da folgt, einfach vorübergehen würde. Es braucht ja eine gewisse Zeit, bis jemand zu einem aufschließt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Wald spazieren seid. Ich mag das nicht so gern, wenn da jemand ewig hinter mir herläuft. Wo ich mir denke, komm, entweder mach du schnell oder ich bleib hier stehen, weil ich will meine Ruhe. Und so haben die vielleicht auch gedacht, hey, der läuft schon ewig hinter uns her, der kriegt mit, wir reden miteinander, wir diskutieren, irgendwie ist die Stimmung nicht ganz so cool zwischen uns und willst du nicht einfach vorbeigehen? Doch Jesus macht es eben nicht, sondern er fällt in ihren Schritt ein und begleitet sie. Und dann spricht er sie sogar noch an und dabei stellt er ihnen eine sehr direkte Frage, nicht irgendwie so eine Höflichkeitsfloskel, die man dann los wird, na, auch unterwegs, so dieses offensichtliche Ansprechen, sondern Jesus wird schon fast unhöflich, indem er sehr direkt fragt als Unbekannter, worüber redet ihr beiden denn miteinander? Und die beiden denken so, oh, wir antworten mal nicht direkt, sondern wir fragen eine Gegenfrage. Hey, bist du wirklich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Und Jesus fällt wieder in eine Gegenfrage ein, was er so gerne tut. Was ist denn geschehen? Und ich hoffe, wir sehen hier im Text diese Ironie, denn die beiden Jünger fragen, hey, bist du der Einzige, der es nicht mitgekriegt hat? Und Jesus ist, glaube ich, der Einzige, der es überhaupt mitgekriegt hat. Und eigentlich haben die beiden Jünger es überhaupt gar nicht mitgekriegt. So ist Reden Gottes auch manchmal. Aber die eigentliche Art des Redens Gottes ist hier, dass er uns Fragen stellt. Und dabei fragt Jesus sehr direkt und will uns dabei zum Nachdenken anregen, zum Reflektieren. Er möchte, dass wir die Dinge sortiert bekommen und dabei nicht nur für uns im Kopf sortiert bekommen, sondern mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Er will unsere Sicht der Dinge hören. Er will wahrnehmen und verstehen. Er will hören, welche Worte wir benutzen, um Situationen aus unserem Leben ihm zu erklären, zu berichten. Wir wissen, welche Emotionen uns dabei bewegen, wenn uns manchmal Worte vielleicht auch nicht über die Lippen kommen. Wenn es uns schwerfällt, etwas auszusprechen, möchte Jesus das hören. Und das, obwohl wir in einer Zeit leben, in der wir glauben, dass Jesus allgegenwärtig ist, sprich in einer Situation, in der Jesus um alles weiß. Er weiß, wie es uns geht, er weiß, was uns beschäftigt und trotzdem fragt er uns. Er geht nicht einfach davon aus, es alles zu wissen, sondern er fragt nach. Und dabei lässt er auch Gegenfragen zu. Sprich, wir müssen nicht alles für uns selbst sortieren, sondern dürfen auch Jesus fragen, was ist denn deine Sicht der Dinge? Wo möchtest du zum Beispiel, wie vorhin auch, dass ich Kontrolle immer wieder abgebe? Und Jesus eröffnet mit diesem Fragen und gefragt werden einen Raum, der offen ist für Gespräche. Doch die Frage ist, ob wir ansprechbar sind und ob wir diesen Raum Gottes, den er eröffnen möchte, auch nutzen, um Jesus unsere Sicht der Dinge zu erzählen, um Jesus Fragen zu stellen. Die beiden Jünger im Text, die nutzen diesen Raum. Sie sind froh, dass Jesus nicht einfach vorbeiläuft, sondern sich zu ihnen gesellt. Und dabei kommt heraus, was sie so bewegt. Es kommt heraus, dass sie gehofft hatten. Wir hatten gehofft, Jesus sei es, der Israel erlösen werde. Die beiden waren mit Hoffnung gekommen und sind jetzt zutiefst enttäuscht. Jesus ist tot, zumindest glauben sie das auf ihrem Heimweg, und damit all ihre Hoffnung zunichte. Die beiden hatten gehofft. In ihren Erwartungen und Vorstellungen und in ihrer Situation können sie aber gar nicht mehr sehen, was Jesus eigentlich tut, was Jesus eigentlich getan hat und dass das schon alles so seinen Sinn hat, was passiert ist. Und darin lässt Jesus sie, Gott sei Dank, nicht stehen, sondern er nimmt sie mit auf einen Weg. Und damit kommt wieder Hoffnung in ihr Leben. Jesus zeigt ihnen, wo sie einer Täuschung aufgesessen sind und enttäuscht sie, sodass sie in dieser Enttäuschung nicht mehr leben müssen. Und wenn wir das mal zu wagen, zuzulassen, auf was hatten wir in unserem Leben gehofft? Worin müssen wir da vielleicht diesen Gedanken zulassen, dass gerade wenn es nicht so gekommen ist, wie wir erhofft hatten, dass Jesus darin doch gute Pläne hatte? Und uns auch diesem Öffnen, diesem Gedanken öffnen, ob es so, wie es gekommen ist, nicht doch richtig war. Und uns darin von Gott enttäuschen zu lassen und zu sehen, Gott hat gute Wege. Und auf was hoffen wir vielleicht derzeit? Und dürfen darin auch in diesen Raum eintreten, dass wir Gott unsere Hoffnungen sagen auf das, was wir hoffen. Und ihn gleichzeitig bitten, Gott, komm du da bitte rein. Da, wo ich vielleicht so fokussiert auf ein Ziel bin, eröffne bitte deine Perspektive, damit ich nicht verpasse, wo du handelst und wie du handelst. Und Jesus nimmt die beiden mit auf eine Reise durch die Bibel. Er nimmt sie mit auf eine Reise durch die Bibel und erklärt ihnen anhand der Schriften, wo alles genau darauf hindeutete, was geschehen musste. Dass er leiden musste, dass er gekreuzigt werden musste, um die Welt überhaupt erlösen zu können. Und dass das alles so seinen Sinn hatte. Und darin ist eine hauptsächliche Art des Redens Gottes, nämlich sein Wort, die Bibel. Und ich will es nicht platt sagen, aber wenn wir Gott hören wollen, wenn wir wünschen, ihn zu hören, dann ist es einfach grundsätzlich wichtig, das Fundament, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Denn die beiden Jünger haben es nicht wirklich verstanden. Vielleicht kannten sie auch nicht so viel und haben verpasst, wie sich Gott offenbart hat in der Bibel und wie sie deshalb auch einer falschen Hoffnung aufgesessen sind. Und wenn wir Gottes Wort nicht kennen, verpassen wir es vielleicht auch, Gott wahrzunehmen, weil wir gar nicht wissen, wie er sich offenbart, wie er ist, wie er spricht. Und dabei müssen wir uns, glaube ich, einfach auch mal eingestehen, dass die Bibel nicht einfach zu lesen ist. Man sagt immer so schnell, lies doch die Bibel. Aber die Bibel ist komplex. Es ist gar nicht so einfach, die Bibel zu lesen. Und dass da, wo da manchmal vielleicht auch eine gewisse Frustration herrscht oder die Motivation vielleicht nicht ganz so groß ist, ich glaube, wir dürfen es einfach auch mal voreinander bekennen. Und ich muss da immer an eine Freundin denken, die hat sich für ein Kunststudium in Karlsruhe beworben. Es war zu der Zeit von Corona, als alles über online ging, und sie musste dort so eine Art Vorstellungsgespräch haben, damit die Professoren nicht nur so ihre Vita auf dem Papier haben, sondern einfach schon mal sehen, hey, wer ist die Person, die sich dort bewirbt. Dann saß sie da einfach so in diesem Online-Meeting, sie alleine, hier eine Reihe Professoren auf dem Bildschirm vor ihr, und die Professoren fragten sie, ja, Frau Poser, haben Sie dieses Werk schon gelesen und jenes Buch? Meine Freundin ist immer innerlich immer kleiner geworden und meinte, oh, nee, habe ich noch nicht gelesen, aber ich will ja studieren, um es zu lesen, um zu verstehen. Und die Professoren dann, ja, anhand ihres Lebenslaufs sind wir nicht so sicher, ob sie mit der Literatur zurechtkommen werden. Also es ging Kunst und Philosophie. Welche Bücher lesen Sie denn privat? Und da hat meine Freundin allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, ich lese unter anderem sehr viel in der Bibel. Und dann hat man gemerkt, wie sich die Mimiken der Professoren verändert haben, zum Positiven hin verändert haben. Denn das Credo war, sie haben gesagt, wenn sie sich mit so einer hochkomplexen Literatur wie der Bibel in ihrer Freizeit beschäftigen, dann haben wir gar keine Sorge, dass sie mit der Literatur irgendwelche Probleme haben werden. Das ist meiner Freundin natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Sie macht dieses Studium mit Bravour. Aber ich will sagen, selbst hochgebildete Professoren sehen die Bibel als komplexe Literatur an. Wie sehr dürfen wir wahrnehmen, dass wir es nicht mit einfacher Literatur zu tun haben? Gott will, dass wir sein Wort verstehen, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ist sie trotzdem für einen ganz anderen Kontext geschrieben, für ein ganz anderes Denken geschrieben. Und so müssen wir das vielleicht auch einfach mal wahrnehmen. Die Bibel ist so geschrieben. Sie geht 3 Schritte vor, 5 Schritte zurück. Das, was ich da lese, scheint im gewissen Widerspruch zu dem zu stehen, was ich da lese. Und manchmal fragt man sich, hä? Ich komme irgendwie nicht weiter. Aber so ist Gottes Wort geschrieben. Es soll uns zum Nachdenken anregen, immer wieder ins Gespräch zu kommen mit Gott, eine Runde vorwärts zu drehen, sich darüber zu freuen, was wir verstanden haben, tiefer zu bohren und zu sehen, ich glaube, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Das heißt, die Bibel ist ein lebendiges Wort. Sie wird immer sprechen. Dort, wo mir hier etwas aufgeht, wird mich da ins Fragen bringen und andersrum. Und damit ist sie überhaupt nicht für unser Denken gemacht, denn unser Denken ist schön so. Auf 1 folgt 2, auf 2 folgt 3. Wir denken gerne logisch, rational. Aber die Bibel ist ganz anders konzipiert. Aber das Schöne daran ist, dass wir die Bibel ja nicht alleine lesen müssen, sondern Jesus bzw. der Heilige Geist, der in uns lebt und der dafür gesorgt hat, dass die Bibel überhaupt aufgeschrieben wurde, der lebt ja in uns und der liest mit. Sprich, wir haben diese Ressource ja auch in uns und können mit Gott ins Gespräch kommen darüber, was da geschrieben steht, was wir vielleicht nicht verstehen. Und somit einen Schritt nach dem anderen gehen, um uns damit mit der Bibel zu beschäftigen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man verschiedene Zugänge zur Bibel hat. Ich zum Beispiel bin ein sehr auditiv geprägter Mensch. Sprich, wenn ihr mir irgendetwas erzählt, besteht die Chance, dass ich es mir merke. Lesen, auch alles gut, schreiben, auch alles wunderbar. Aber ich zum Beispiel höre sehr viel Bibel, weil damit einfach die Chance besteht, dass ich es mir merke. Wenn ihr also auch lieber hört, anstatt zu lesen oder im Alter lesen vielleicht auch schwer fällt, hört die Bibel. Ich glaube, wir dürfen darin eine neue Freiheit auch entwickeln, Zugänge zur Bibel zu bekommen. Wenn dir zum Beispiel Schönheit sehr wichtig ist, Ästhetik sehr wichtig ist, hey, dann besorg dir doch eine Bibel, die richtig schön ist, die du einfach sehr gerne aufmachst, wo du dich dran erfreust, wie andere Leute die Schönheit der Bibel zum Beispiel noch mit irgendeinem Muster hervorgehoben haben oder sie einfach einen schönen Einband hat, eine schöne Schriftart, wie wunderbar. Kauf dir eine Bibel, die du einfach gerne aufmachst. Und wenn du gerne irgendwie schreibst oder etwas hervorhebst, mach es. Kauf den Notizblock dazu und finde so deinen Weg, um Zugang zu Gottes Wort zu haben. Und dann sind wir auch nicht alleine. Wir sind als Menschen unterwegs. Zwei Freunde von mir machen das zum Beispiel so. Die haben einen relativ nicht langen Anfahrtsweg zur Arbeit, aber einen Weg, den sie eben täglich fahren müssen. Und dann machen sie es so, morgens beim Frühstück lesen sie einige wenige Verse und rufen sich dann auf dem Weg zur Arbeit an und sprechen über das, was sie am Morgen gelesen haben. Weil der eine sieht etwas im Text, was der andere nicht gesehen hat und andersrum. Sprich, den beiden tut es gut, im Austausch über einen Text der Bibel zu sein. Warum nicht? Sprich, was ist dein Weg, nicht nur alleine, um Zugang zur Bibel zu finden? Und das Schöne ist ja, dass wir uns dabei auch nicht in Details verlieren müssen. Ich habe jetzt sehr viel Altes Testament gehört, was verrückt ist, was für Details da vorkommen. Man kann darin verlieren oder vergessen, um was es eigentlich geht. Aber der Text, den wir hier haben mit den Emmaus-Jüngern, zeigt uns, dass Jesus immer wieder den roten Faden hervorhebt. Der rote Faden, der auf Jesus hinweg zeigt. Und da, wo wir uns manchmal vielleicht schwer tun, können wir an Texte herangehen und fragen, hat dieser Text denn mit diesem großen Bild zu tun? Wo weist dieser Text auf Jesus hin, wenn wir nicht gerade einen Text an den Evangelien lesen, der sowieso auf Jesus hinweist? Aber wo ist Jesus im Text und was zeigt es für dieses größere Bild? Diesen roten Faden, dass Gott die Rettungsaktion der Menschheit durch Jesus Christus macht, von Seite 1 bis zur letzten Seite der Bibel. Jesus und die Jünger, sie erreichen das Dorf Emmaus. Und die Jünger bitten Jesus, bleibe doch bei uns. Und ich finde das so einen schönen Hinweis, weil es so eine einfache Bitte ist. Hey, Jesus, bleib doch bitte bei uns. Und Jesus bleibt bei ihnen. Wie gut würde es uns vielleicht tun, ab und zu artikulieren, dass wir gerne in der Gesellschaft Jesu sein möchten. Für alle die, die ihr verheiratet seid, es gibt ja immer dieses, es reicht nicht nur bei der Hochzeit zu sagen, ich liebe dich, sondern dass es auch gut tut, das ab und zu zwischendrin mal wieder zu sagen. Und vielleicht ist es hier genau dasselbe, dass wir Jesus gegenüber sagen, bitte bleibe bei mir, bitte sei du hier, ich möchte gerne in deiner Gesellschaft sein. Und Jesus, er bleibt hier. Sie haben Tischgemeinschaft miteinander, dabei werden sie nicht geschwiegen haben, sondern weiter geredet haben. Und dann macht Jesus plötzlich eine sehr vertraute Geste. Er dankt dem Vater, er bricht das Brot und teilt es aus. Und in dem Moment fällt es den Jüngern wie Schuppen von den Augen. Und das ist eine weitere Art des Redens Gottes in seinem Handeln und hier ganz konkret auch in der Liturgie von Gottesdiensten. Ich bin gerade dabei, wieder Gebete von alten Kirchenvätern zu entdecken, die Menschen schon ewig lange begleiten. Oder wo wir gemeinsam das Abendmahl sprechen, nicht das Abendmahl, sondern das Vaterunser sprechen. Wie schön, dass wir Texte haben, in denen wir zur Ruhe kommen dürfen, die uns vertraut sind, dass wir darin oder auch im Ablauf unserer Gottesdienste nicht eine Langeweile sehen müssen, sondern einfach ein, wir dürfen in diesem Moment sein. Wir müssen uns nicht überlegen, was kommt denn gleich Spannendes Neues, sondern wir dürfen darin zur Ruhe kommen, zur Entspannung kommen. Und so eben auch im Abendmahl, in dieser Einladung, mit Gott unterwegs zu sein. fühlen zu dürfen, riechen zu dürfen, zu schmecken, wie gut und freundlich unser Herr ist und dabei immer und immer wieder seine Einladung anzunehmen und uns selbst daran zu erinnern, dass wir an Jesus glauben. Gerade auch in Zweifeln dürfen wir uns immer wieder dieser Einladung Jesu bewusst zu werden. Und ich finde es so spannend im Text, dass genau in dem Moment, als die Jünger Jesus erkennen, verschwindet der plötzlich einfach. Eigentlich hätten sie ja dann richtig feiern können. So von wegen, du bist der Messias, du lebst. Wie wunderbar, lass uns anstoßen. In dem Moment verschwindet Jesus einfach. Und das ist seltsam. Aber das Schöne ist, im Text, es beunruhigt die Jünger überhaupt gar nicht. Da, wo Jesus verschwindet, sind sie sich einfach grundsätzlich gewiss, wir haben den Herrn erkannt. Er lebt. Und ich finde es gerade so mutmachend, wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass Jesus schweigt, und uns das ja manchmal auch ins Zweifeln bringen kann, glaube ich noch, habe ich Jesus wirklich erlebt, dass wir vielleicht mehr und mehr in diese Situation hineinkommen, dass uns das nicht immer sofort beunruhigen muss, wenn Jesus mal schweigt, sondern wir wissen dürfen, ich kenne ihn, ich bin ihm begegnet, ich bin sein Kind und darin Ruhe finden, auch wenn Gott entscheidet zu schweigen. Denn es kommt viel mehr auf Beziehung an. Im Hören auf Gott, weniger auf die Methoden. Und es ist etwas, was ich so super finde, dass du es vorhin erzählt hast, mit diesem Kontrolle abgeben. Denn wie selten haben wir eigentlich die Kontrolle? Und das kommt auch im Text so sehr hervor. Denn ganz am Anfang haben wir gelesen und gehört, dass es ist, als würden ihnen die Augen zugehalten werden. Sprich, sie konnten ihn nicht erkennen. Und jetzt am Ende ist es, als würden ihnen die Schuppen von den Augen fallen. Sprich, es ist jeweils etwas, was an ihnen getan wurde. Darüber hatten sie keine Kontrolle, keine Verfügung, egal wie sie wollten und es sich gewünscht haben. Gott entscheidet sich manchmal einfach, uns die Augen zuzuhalten oder uns auch die Augen zu öffnen. Aber darin können wir erkennen, dass Gott in irgendeiner Art und Weise am Werk ist und hoffentlich Entlastung finden, dass es manchmal einfach so ist. Dass es nicht immer die Hindernisse sind, die uns nicht hören lassen, sondern dass es im Ermessen Gottes liegt und dass wir darin zuversichtlich sein dürfen und gleichzeitig weiterhin diese Bereitschaft signalisieren, sprich du Herr, ich möchte hören. Dass wir auch immer wieder mit Fragen an Gott kommen, bitte sprich, ich höre oder warum redest du nicht? Und damit den Raum offen lassen und uns nicht von Gott abwenden, sondern hören wollen. Und das Schöne an dem Text ist, dass es uns immer und immer wieder etwas sehr Profanes begegnet, etwas, was wir täglich erleben. Denn im Text geht es die ganze Zeit darum, dass sich Menschen begegnen und dass sie darüber sprechen, was sie erleben, was sie mit Gott erleben, was sie vielleicht auch nicht erleben, aber sie reden miteinander. Und da, wo mir vielleicht die Augen zugehalten werden von Gott, hat jemand, mein Bruder, meine Schwester im Glauben, sehr weit geöffnete Augen und kann mit mir darüber ins Gespräch kommen. Und da, wo euch vielleicht die Augen zugehalten werden, gibt es jemanden in der Gemeinde, dem die Augen sperrangelweit offen sind und der etwas zu sagen hat. Doch dazu müssen wir manchmal so ein bisschen auf unserer Komfortzone oder in unserer sehr privatisierten und individualisierten Glaubenssituation herauskommen, und mutig sein, zu sprechen, das Schöne zu teilen, wer weiß, wer heute Morgen alles ermutigt wurde. Oder auch das Schwere zu teilen, weil ich ja gar nicht weiß, wer von euch vielleicht dann ein Wort für mich hat. Dass wir offen werden, zu sprechen, Mut haben, zu sprechen. Weil der Theologe Karl Barth hat es immer so schön gesagt, ich kann mir das Evangelium nicht selber sagen, sondern ich brauche meine Glaubensgeschwister, die mich immer und immer wieder daran erinnern. Und der Text endet damit, die Jünger rennen zurück nach Jerusalem zu ihren Glaubensgeschwistern und schreien, der Herr lebt, wir haben ihn gesehen. Und die kommen quasi schon entgegen und sagen, der Herr lebt, wir haben ihn gesehen. Wie gut ist es, wenn wir das miteinander erleben dürfen. Und die Zeit lässt es heute nicht zu, aber eine weitere Übung in diesem Ganzen des Gott-Hören-Wollens ist es, sich, wie gesagt, diese Momente der Stille zu nehmen, die Bereitschaft zu haben, Gott hören zu wollen und dann zum Beispiel auch Bibeltexte, egal wie viel oder wie wenig Text es ist, zu lesen, langsam zu lesen, hörend zu lesen, betend zu lesen und zu sehen, gibt es in diesem Textabschnitt ein Wort oder ein Thema, das mich anspricht, mit dem ich mit Gott in Beziehung trete, das mich vielleicht fragend sein lässt und das ich mit Gott bewegen möchte. Und dabei geht es darum, Texte langsam zu lesen. Es geht nicht so sehr um die Masse, sondern vielleicht ist es ein Vers am Tag, vielleicht eine Perikope, was auch immer. Und dieser Text ist wunderbar dafür gemacht. Man kann ihn einteilen, man kann ihn am Stück lesen, nochmal langsam lesen, für sich in Ruhe lesen. Gibt es dort ein Wort, eine Situation, etwas, was mich anspricht? Und so die Einladung, dass das Wetter lädt heute eher dazu ein, nicht spazieren zu gehen, sondern vielleicht sich eine Tasse Tee oder Kaffee zu machen, sich gemütlich zu Hause hinzusetzen und den Text nochmals zu lesen, langsam lesen, betend lesen und mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Da wünsche ich euch gute Erfahrungen mit Gott und vor allem, dass ihr den Mut habt, euch darüber auszutauschen, was ihr mit Gott erlebt habt. Amen.